SRF 3.
Mal eine Familie gründen. Also ich habe gedacht, ich mache den Schritt nochmal.
Ja.
Und ja, das ist so, ich habe natürlich dann auch nicht gearbeitet, weil ich habe dann ein 7-Jähriges gehabt und einfach den 5 Monate alten Bub. Mhm. Und er hat relativ gut verdient. Also ich habe auch keine Eile gehabt, wieder müssen arbeiten.
Mhm.
Wir haben in einem Haus gelebt.
Ja.
Also eigentlich so weit alles.
Alles eben ganz normal. Alles normal.
Ja, so recht normal.
Und wie hat das Ereignis im Moment, wo das passiert ist oder wo du da davon erfahren hast, wie ist das eingebrochen in das Leben, wo du bis dahin geführt hast?
Ich habe das in dem Moment, ich weiss das erst seit etwa, keine Ahnung, 6-7 Jahren, ich habe das verdrängt. Mhm. Ich habe die Zeit, wo er zum Haus aus ist, bis am Morgen, das weiss ich nachher, irgendwann habe ich wirklich Angst bekommen, weil ich dachte, jetzt ist es nicht mehr normal, dass er bis um 5 Uhr nicht heimkommt. Dann ist es irgendwie 6 Uhr geworden und dann habe ich gedacht, habe ich die Freundin angerufen von mir, sagt sie, du schau mal, sind alle Gewehr noch da? Und dann habe ich gesagt, ich habe gar nicht an so etwas gedacht. Und dann ist tatsächlich Militärwaffen ist weg gewesen, Munition ist weg gewesen. Und dann war natürlich der Alarm, dass, ja,
dass etwas dann, könnte passieren.
Ja, eben, und dann aber im Büro und einfach...
Also einfach, ja. Weißt, mich nimmt es einfach noch Wunder, wie das dann der Moment reingebrochen ist. Also wie hat das dein Leben verändert? Von dem Moment an, wo du gewusst hast, mein alles, Partner hat sich verschossen.
Alles. Es war nichts mehr gewesen. Es war heute nicht mehr so gewesen wie gestern.
Ja.
Es ist alles, also ich habe, es sind Amtsgänge, es ist Polizei, es kommt da plötzlich, kommen Sachen auf einen zu, wo man ja im Leben gar nicht damit zu tun hat. Ich habe nie müssen eine Leiche identifizieren, ich habe auch nie mit einer Vormundschaftsbehörde voran zu tun gehabt. Es sind über die Wut, eigentlich bin ich sehr, sehr wütig gewesen. Also ich bin klar sehr traurig gewesen, aber ich bin auch extrem wütig gewesen.
Dass er das gemacht hat, im Sinne
von,
er ist einfach
allein gelassen hat.
Dass er dich zurückgelassen
hat. Ja, dass er mich jetzt mit dem ganzen Mist allein gelassen hat.
Ja.
Jetzt habe ich da ein Baby und das Kind und die Verzweiflung einfach so, was mache ich jetzt mit, wie sage ich das meinem Sohn?
Mhm. Also und am Älteren vor allem, oder? Am 7-Jährigen.
Und der Kleiner auch. Dass sich verschossen hat.
Gut, der war ja dann noch sehr klein, oder?
Also ja, aber das die ist... Zeit kommt ja.
Die kommt ja, ja. Die kommt
dann irgendwann.
Ah, du hast dir das dann schon überlegt, wie sage ich das? Ist in der Zwischenzeit passiert, dass du es gesagt hast?
Was?
Also, wann hast du ihm nachher gesagt?
Ah, eigentlich immer, wenn er gefragt hat. Ich habe von Anfang an, wenn er gefragt hat, habe ich ihm erzählt, was passiert ist.
Und wie hat er reagiert?
Eigentlich zuerst am Anfang recht kindlich. Nachdem er älter wurde, ist er mittlerweile 20, es ist schon 20 Jahre her. Das hat in seiner Entwicklung ganz viel gemacht. Er ist sehr, sehr, er hat mit Sucht zu tun gehabt nachher und das hat ihm gefehlt. Einfach auch zu wissen, so, mein Vater ist aus dem Leben und nie sicher sein, bin ich auch schuld dran. Man hat das schon ein Stück weit, kann man das schon nehmen, aber sie müssen einfach irgendwann mit beiden Beinen im Leben stehen, man kann sie begleiten und so weiter.
Ja, genau.
Ich bin froh, bin ich von Anfang an ehrlich gewesen.
Hast denn du manchmal Schiss, also wenn wir eben über die Veränderung reden, oder hast du manchmal Schiss, dass jetzt dein Sohn, der vielleicht eben so in der Sucht gelandet ist und vielleicht auch wieder daraus rausgekommen ist, dass er einen ähnlichen Weg könnte einschlagen?
Habe ich gehabt, ja. Ja, habe ich tatsächlich ein
Ziel. Was hat das geheißen? Also wie hast du das irgendwie für dich
gesagt?
Er hat es gesagt?
Ja, er hat mir das dann gesagt. Er hat gesagt, dass er vielleicht gescheiter hätte sich auch verschossen.
Was hast du auf das gesagt? Also holt man sich da Hilfe?
Nicht, da bist Also ich hatte Hilfe gehabt. Ich habe lange Jahre habe ich, von der Jugendhilfe habe ich da Beistand gehabt. Also Beistand, einfach Hilfe. Wo er konnte hin, wo er wirklich auch reden konnte. Er war in einer Klinik. Heute ist alles super. Also muss ich gerade vorausschicken. Mhm. Er ist mit beiden Beinen am Boden.
Also aber stabil.
Das ist eine jahrelange Geschichte, nachher, wo wenn jemand so aus dem Leben scheidet, ich das, man kann es einfach akzeptieren und sagen, es ist dein Entscheid, aber was das für die anderen alles nach sich zieht
Ja. Also wir haben jetzt eben über den Sohn geredet, aber du selber, wie ist denn das für dich gewesen? Wie hat sich das im Laufe der Zeit, wie hat sich tut verändert? Ist da irgendetwas plötzlich anders aufgekommen, ein anderes Gefühl?
Ja, es ist also ganz am Anfang kommt sehr viel Trauer und nachher kommt die Wut rein und ich glaube, man ist so wie in einem Delirium-Zustand. Ja. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich habe dann irgendwann Therapie gemacht, weil ich Jahre später erst gemerkt habe, ich habe aus nicht erklärlichen Gründen einfach Angstzustände bekommen. Also Schweißausbrüche, Angstzustände. Und ich habe mir nicht können erklären, woher das kommt.
Und die sind ganz plötzlich gekommen? Oder ist es aufgrund von einem Geräusch gewesen? Ist es aufgrund von einem Bild gewesen, wo da plötzlich...
Eigentlich schon nur, wenn ich jemandem angerufen habe und der hat mich nicht gerade zurückgerufen oder ich habe ihn nicht erreicht. Einfach das Subtile, was sich aus dieser Zeit so manifestiert hat, dass man nicht mehr erreichbar ist, dass man jemanden nicht mehr findet, nicht mehr sieht. Aber das hätte auch nach 10 Minuten schon passieren.
Ja.
Dass dann so Panik bekommst oder ich habe dann so Panik bekommen. Das ist so, wie wenn man neben dem Körper steht und es rast und man weiss genau, entweder ich explodiere jetzt gerade oder ich gehe unter eine kalte Dusche. Und dann habe ich einen Therapeut aufgesucht und der hat dann mit mir das aufgearbeitet. Und dort habe ich gemerkt, dass ich das Ganze schon vom Verschwinden, bis wir ihn gefunden haben, ist ja 3 Tage gegangen. Also sind dann doch 2 schlaflose Nächte noch dazwischen gewesen.
Die hast du wie ausblenden gehabt?
Ich habe es nicht mehr gewusst.
Du hast es gar nicht mehr gewusst gehabt. Also man verliert Zeit und Raum. Ja, genau.
Ja. Und das ist nachher so das Trauma, was sie gesagt haben, wo man einfach zuerst auflösen muss. Und nachher gehen natürlich auch die Angstverstände weg.
Wie kannst du denn, also wenn wir jetzt gerade bei dem Begriff sind, Trauma, wie kann man denn da dran angehen? Wie bist du dran angegangen, dass du das erstens herausgefunden hast und zweitens dann auch irgendwo also, ja, eine Art Lösung gefunden hast oder dich versöhnt hast mit dem, was passiert ist?
Ja, das ist einfach, wenn du dann plötzlich so am Anschlag bist, du merkst ja, es geht nicht mehr so weiter. Also es geht ja dann irgendwie darum, wenn ich mit 2 breche, gehe ich auch zum Doktor. Aber wenn ich merke, dass ich irgendwie seelisch so weit bin, dass ich gar nicht klar komme damit.
Ja.
Und es einfach aus unerklärlichen Gründen, ja, dann für das gibt es auch einen Doktor.
Genau. Das ist auch gut, oder? Dass man den Beistand, die Hilfe auch irgendwo holt. Oder?
Genau. Und ich habe dann auch mit einer Freundin darüber diskutiert und sie hat mir dann da Sachen rausgesucht und da sind wir dann da auf einen Therapeut, der da spezielle Therapie macht. Und das hat in kürzester Zeit das angeschlagen und das war also eine Sache von 3-4 Monaten. Wenn ich das vorher schon jahrelang voran gewusst hätte, wäre es schneller gegangen.
Ja, genau. Ja. Du hast schon gesagt, das ist 20 Jahre zurück und wenn du jetzt im Moment wieder darüber redest, da mit mir. Was passiert da noch irgendetwas an Emotionen, an Gefühlen?
Ja, es ist natürlich, wenn ich das erzähle, ich komme eigentlich sehr gut klar damit. Es war ein Akzeptieren gewesen, irgendwann. Das war auch Bestandteil von dieser Therapie. Es ist immer noch ein bisschen Wut, aber es ist auch sehr viel Wut über Ämter und Behörden und so, was einfach um so einen Suizid um alles läuft.
Passiert.
Ja. Das ist noch bald schlimmer.
Hast du irgendwann so den Moment für dich entdeckt, ich weiss jetzt nicht, nach wie vielen Jahren oder nach wie viel Zeit, wo du so gemerkt hast, doch, jetzt geht es eigentlich wieder irgendwie wieder mit mir selber und eben auch mit den Söhnen geht es eigentlich wieder ein bisschen bergauf. Ich sehe wieder Licht in dem Tunnel, wo man ja dann auch drin ist.
Jetzt ja, so. Also ich wie soll ich dir das erklären? Also ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, es geht nicht weiter.
Ja.
Also das ist Mitte April gewesen damals und dann hat es geheißen, ja, Sozialamt und ja, ich habe keinen Job gehabt, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht, mal vorerst. Dann hat es geheißen, ja, sie müssen zügeln, sie wohnen in einem Haus, Sozialamthaus, das geht nicht. Und dann sie müssen einen Job haben. Und sie und ich so, ja, jetzt einfach mal eins ums andere. Mm-hmm. Aber es ist dann so wie eine Maschinerie. Also ich hatte wirklich Anfang Mai eine Pflegefamilie, ich hatte einen neuen Job, ich habe das Kind abgegeben, ich bin arbeiten. Ich bin wie eine Maschine gelaufen eigentlich über
Monate. Und ausgezogen auch aus dem Haus, also in eine andere Wohnung?
Nein, weil ich dann einen Job hatte, habe ich nicht vom Sozialamt leben. Aber mhm. ich habe das einfach mal präventiv eingegeben, weil ich nicht gewusst habe, was passiert.
Mhm. Also dein Leben hat sich völlig, völlig verändert, oder? Also du hast ja vorher gesagt, ich habe keinen Job dort. Es ist auch nicht gegangen mit diesen zwei Kindern. Und plötzlich stehst du wieder in diesem Berufsleben. Du musst aber das Kind in die Pflegefamilie... Familie
geben, was musst du das Baby abgeben?
Eben. Was hat denn das geheissen?
Das hast du ja nicht gesehen. Das ist richtig scheisse.
Ja.
Also das ist, dort ist auch so die Wut gekommen, wo ich dachte, so Kopf, das, jetzt kann ich schauen da und nicht einfach so, weil ich das nicht könnte. Ich bin eine recht starke Person oder so. Ich stehe auch immer wieder auf und ich habe auch das so gemeistert. Aber mich hat das total einfach... Der Ärger, einfach so ein Suizidfall, ist auch ganz viel Ärger. So, du machst dich jetzt einfach aus dem Staub. Du hast nicht gefragt, ob wir das gut finden. Du hast nicht gefragt, ob wir vorbereitet sind. Nichts. Mhm. Du gehst einfach nach mir die Sinnflut.
Mhm.
Das ist ja viel Wut.
Ja, ich habe dich ja am Anfang gefragt, wo du damals im Leben gestanden bist, also wo das Ereignis passiert ist, wo der Suizid von deinem Partner passiert ist. Wo stehst du denn jetzt, 20 Jahre? Später? Wie sieht das Leben aus?
Ganz anders.
Das glaube ich.
Meine Söhne sind ausgezogen, die haben selber Partner. Ich habe auch eine Partnerschaft und ich habe ein Tierheim und ich bin im Ausland Tierschutz tätig und ich bin eigentlich völlig zufrieden.
Völlig zufrieden?
Ja.
Okay. Und manchmal wirst du daran erinnert. Und gibt es die Angst jetzt aber immer noch, wenn jetzt dein Partner mal das Telefon nicht abnimmt und nicht zurückruft?
Nein.
Nicht? Die hast du auf die Seite tun?
Das habe ich wirklich so, das hat viele Jahre gebraucht. Ja. Aber nein, das ist eigentlich mit dieser Therapie recht gut. Mhm. Nein, habe ich das recht gut können machen. Und ich denke einfach so, das ist total wichtig, weil manchmal, ich kenne auch Leute, die verkrüchen sich. Ich hatte damals eine Freundin, also ich hatte das große Glück, ich hatte eine Freundin an meiner Seite tagtäglich, die selber einen Suizidfall hatte in der Familie, ein paar Jahre voran. Die hat das genau gewusst, was da vorgeht. Und hat eigentlich so aus der Co-Abhängigkeit ihr ganzes Trauma auch noch mal können verarbeiten.
Ja.
Und ich glaube, ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass man dann auch andere Leute an sich heranlässt. Mhm. Ich weiss nur, das kann nicht jeder.
Eben, es tun alle halt anders ihre Schmerz und Wut oder Trauer verarbeiten. Daniela, ich danke dir, dass wir einen Einblick bekommen haben.
Das ist gern geschehen.
Ist das Thema von dir und von uns in der Sendung aus dem Leben gerissen. Und ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Alles
dir
Gute.
Auch eine gute Sendung.
Merci vielmals. Ciao,
danke,
Daniela. Tschüss.
Ciao.
Unsere Telefonnummer für alle anderen, die auch wollen, mitmachen in dieser Sendung 0800 00 22 20. Wie ist das, wenn ein Mensch, der immer da war, von einer Sekunde zur anderen einfach stirbt? Was heisst das für euch als Hinterbliebene? Erzählt mir das. Nochmal die Nummer 0800 00 22 20. Ihr könnt uns auch schreiben an nachtwache@srf.ch. Und wir machen weiter. Annelies, das ist Barbara.
Hoi Barbara.
Annelies, wer war es bei dir, der aus dem Leben gerissen worden ist?
Ich habe im Februar vor 2 Jahren innerhalb von einer Woche meinen Mann verloren, mit 59. Und er war ein kräftiger Mann, ein gesunder. Und er hat sich auch total wohl gefühlt. Mhm. Und bei einer Routinenuntersuchung haben die Ärzte festgestellt, dass er einen fußgrossen Tumor auf den Nieren hat und einen fußgrossen Tumor auf der Leber.
Und das hat man vorher gar nicht. Also er hat nie Schmerzen. Guter Krebs, sagt man ja.
Nichts.
Mache ich keine Schmerzen
nichts.
Im ersten Moment.
Kurz vorher hat er noch gesagt, es geht mir super, es ist mir noch nie so gut gegangen wie jetzt. Ich fühle mich total gut.
Mhm.
Und dann hat er eben den Routinenuntersuch gehabt und dann haben sie das festgestellt.
Wie war das für dich, als er das gesagt hat, die Diagnose?
Und er mir da gesagt hat, dann ich mal 3 Tage nur gekühlt. Mhm. Und ich habe alles da gesehen, was nachher eingetroffen ist. Ich habe gesehen, dass er sterben wird. Ich habe gesehen, dass ich muss die Beerdigung und dass ich allein durchs Leben muss. Und alles habe ich gesehen. Und er hat mich dann immer wieder aufgestellt und tröstet und hat gesagt, oh, das kommt schon gut, mach dir keine Sorgen. Mhm. Und gleich hat er alles zusammen, er hat alles erledigt, er hat die letzte Hinterstrechnung gezahlt, bevor er operiert worden ist. Er hat alles abgeschlossen, wie wenn er nicht mehr käme. Aber uns hat er alle aufgestellt und hat gesagt, das kommt schon gut.
Das ist ja auch so ein Phänomen, oder? Dass die selber todkrank sind oder eben so eine niederschmetternde Diagnose bekommen, dass die meistens dann irgendwo die sind, wo Familienmitglieder oder Partner, was auch immer, trösten müssen.
Genau, ja.
Ist das für dich dann ein ständiges Auf und Ab gewesen? Es ist in dem Sinn nicht einfach, eben, wie man das jetzt vorher bei der Daniela gehört hat, es ist plötzlich zu Ende gegangen, sondern es ist dann doch 2 Jahre gegangen.
Nein, er ist innerhalb von einer Woche gestorben.
Ah, innerhalb von der Diagnose bis zu...
Von der Diagnose bis zum Todestag war es ein Monat gewesen. Okay. Aber wo er die erste Operation hatte, von dort weg war es nur eine Woche. Er ist dann am Montag operiert worden, am 27. Januar. Mhm. Dann haben sie die Nieren rausgenommen mit dem grossen Tumor. Und dann hat mir der Arzt nachgerufen und hat gesagt, ist alles super gelaufen und sie können ihren Mann am Samstag mit heimnehmen und so. Dann habe ich noch gesagt, wenn sie jetzt neben mir würden stehen, ich würde sie gerade umarmen. Das ist so Freude habe ich gehabt. Bei dieser Operation ist aber etwas schief gelaufen. Der Arzt hat ihm den Dünndarm verletzt. Es hat einen Riss gegeben im Dünndarm. Und die ersten 2 Tage hat er nur getrunken. Er hat gerne nicht mehr gegessen. Und er hat Schokimilch getrunken. Und alle die Schokimilch von diesen 2 Tagen ist im Bauch rumgelaufen. Mhm. 2 Tage lang ist das im Bauch rumgelaufen und hat den ganzen Körper vergiftet. Und dann am Dienstagabend ist ihm so schlecht gegangen, als ich dann bei ihm war. Und
aber die haben das gar nicht festgestellt. Er hat das nicht können sagen, da ist irgendetwas...
Ist immer weiter runtergegangen. Und als ich dort war, am Dienstagabend, war der Blutdruck noch 73 auf 43. Oder? Mhm. Und dann haben sie ihn dann in der gleichen Nacht ins Koma weil er hat so wahnsinnige Schmerzen gehabt. Aber nicht bei der Operationswunde, sondern im Bauch und bei den Schultern, weil der hat ihn doch überall angedrückt.
Ja, klar.
Und dann haben sie ihn am Mittwoch wieder operiert und haben alles gespült. Und sie sind aber dem nicht mehr hergekommen. Es ist immer schlimmer geworden dann. Und am Sonntag ist er gestorben.
Bist du dabei gewesen, als er gestorben ist?
Ja, wir sind alle dabei. Ich war die ganze Woche unten und meine Kinder sind auch alle dabei.
Du hast gesagt, als eben die Diagnose gekommen ist, eben, du hast 3 Tage gebrüllt und dir das genauso vorgestellt, wie es dann passiert ist. Also ja, das, genau. Oder? Passiert ist. Wie ist denn, also, ich meine, du hast auch nicht richtig Abschied nehmen können.
Nein, ich habe überhaupt nicht Abschied nehmen.
Also weil er ist ja dann ins Koma gelegt worden, da hast du ja nicht mehr mit ihm reden.
Und am selben Abend, also am selben Dienstagabend, bevor sie ihn dann ins Koma tun haben, bin ich bei ihm 4 Stunden. Und in diesen 4 Stunden sind sie mit 4 verschiedenen Blutdruckgeräten gekommen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich stehe im Weg, oder? Mhm. Und ich musste nicht mehr heulen, weil er hat mir so leid tun, oder? Mhm. Und ich leide lieber selber, wie dass ich zuschauen muss, wenn jemand Schmerzen hat.
Wie schlimm ist das, wenn man vom Lebenspartner, wie viele Jahre sind ihr zusammen gewesen?
37
Jahre. Wie schlimm ist das, wenn man nicht Abschied nehmen kann?
Das ist ganz schlimm, weil er hat mir noch über den Becken gestreichelt und hat gesagt, mach dir keine Sorgen, oder? Geh du doch heim. Eben, ich kann ihm ja auch nicht helfen, nachdem dass ich 4 Stunden dort war. Und ich, ich bin dann heim und habe den ganzen Heim weggekühlt. Und dann bin ich zu Hause gewesen, haben sie mir dann angerufen. Das jäger dann nicht auf die Intensivstation.
Ich bin ins Koma gelangt. Ich will jetzt noch ein bisschen Schritt weiter gehen, weil es mich interessiert, wie du dann nachher mit dieser Situation klar geworden bist oder eben nicht klar geworden bist, wo du gewusst hast, dass das, was du dir dort überlegt hast, dass du wirst alleine sein plötzlich. Was hat das denn bedeutet, wo er nicht mehr diesen Verlust? Was war das Schmerzhafteste an diesem Verlust gewesen?
Es ist allein sein und einfach die Traurigkeit und andererseits auch die Frustration über die Ärzte. Also, ich bin natürlich dann frustriert gsi und hatte das Gefühl, die haben mir jetzt meinen Mann genommen, oder? Und auf die andere Seite bin ich gleich dankbar gsi, dass er hätte dürfen sterben, weil er hätte keine Chance gehabt. Sie haben dann auch noch festgestellt, dass er Ableger auf der Lunge gehabt hat, oder? Und mein einziger Trost war eigentlich, dass die Leidenszeit, dass er da nicht hat mitmachen musste.
Dass es dann irgendwie
Monate lang... Das ist ihm alles erspart geblieben,
genau. Oder? Aber für dich selber jetzt wenn man von dir redet, wie war denn das gewesen? Jetzt bist du allein zurück in die Wohnung, die ihr zusammen geteilt habt, und dann?
Ja, das ist natürlich eine wahnsinnige Lehre, oder? Es ist mega still auch, und weil mein Mann ist ein Lauter gewesen, hat man manchmal gehört, bevor man ihn gesehen hat, oder?
Ja.
Und es ist wirklich einfach, dann mucksmäuschenstill gewesen, und man ist alle am Heulen, und zum Ablenken habe ich dann angefangen malen, wie verrückt. Ich habe wahnsinnig viel gemalt. Ich mache mit Ausstellungen und so. Und das Malen hat mir wahnsinnig viel geholfen. Ich habe dann bis in alle Nacht gemalt, dass ich nachher einfach nur noch fast tot umgehe bis ins Bett. Oder?
Was für Farben hast du dort genau zum Malen? Sind das
ich habe nicht abstrakt gemalt. Ich habe extra Sachen gemalt. Die Appenzeller Alpenfahrt habe ich gemalt. Alles zusammen, Sennen, Geissen, Kühe. Alles Sachen, die ich mich konzentrieren musste, dass ich keine Fehler mache beim Malen. Einfach, ich habe mich richtig in das Malen vertieft.
Vor allem auch das pralle Leben hast du gezeigt, oder?
Ja,
mit all die Auf- und Abzüge.
Ja, genau. Um die Gedanken zu verdrängen, die einen immer wieder eingeholt haben. Ja. Oder?
Das
Schlimmste war einfach, dass ich abends ins Bett gehe, wenn das Bett nebenzu leer ist. Und das habe ich jetzt einfach am schlimmsten gefunden. Oder?
Wie löst man, oder wie hast du das gelöst dann? Also jetzt ganz praktisch, wie löst man das? Also
ich habe es nicht gelöst, es ist immer noch so wie da.
Das Bett?
Und, das Bett ist immer noch so wie da. Und es tut einfach immer ein bisschen weniger weh. Ich glaube, man sagt ja nicht umsonst, Zeit heilt Wunden, oder? Es tut einfach immer weniger weh. Am Anfang habe ich immer natürlich geheult, wenn ich ins Bett bin. Und jetzt kann ich so gerne mit dem reden und ich muss nicht mehr
reden. Aber ist denn das, wenn wir jetzt beim Bett bleiben, finde ich nämlich ein gutes Beispiel, ist denn so, dass du auch das Duvet beziehst und das Küssi beziehst? Also, dass es wie so aussieht? Oder ist es leer?
Ja, nein, es ist wie wenn er wieder reinliegen würde.
Und manchmal liegst du dann auch auf die andere Seite rüber?
Nein, weil die Matratze ist härter.
Ah, okay. Also es könnte ja sein, dass man es dann mal ausprobiert auf der anderen Seite. So.
Mein Enkel, wenn sie da ist, schläft ja mit im Bett beim Grosspapi.
Okay.
Ja.
Also du würdest sagen, das sind ja erst 2 Jahre her, du würdest sagen, irgendwie das Leben, ist es so, vielleicht die Frage muss ich anders stellen, ist denn das, wie du dir das vorgestellt hast damals, eben, wo er Diagnosen bekommen hat, oder die von jetzt bin ich dann allein und er stirbt, ich bin allein, ist das eingetroffen oder hast du wieder Mut gefasst, zurück ins Leben?
Ich habe sofort Mut gefasst, weil es hat einfach 2 Möglichkeiten gegeben. Entweder gehe ich zugrunde an der ganzen Trauer Oder ich kämpfe mich durchs Leben und ich habe mich fürs Kämpfen entschieden. Mhm. Und ich habe viele liebe Leute gehabt. Ich habe meine Kinder, die immer mir beigestanden sind, die immer können gehen, wenn irgendetwas war, oder mein Bruder. Ja. Und ganz liebe Freundin, die einfach immer da war, wenn es mir ganz traurig gegangen ist, ist sie einfach immer gerade da gewesen. Und, das macht schon wahnsinnig viel aus. Und ich bin eigentlich ein positiver Mensch und ich kann nicht einfach jetzt mich gerade gehen lassen, weil das habe ich nicht wollen, oder?
Ich finde, es gibt ja eben auch den Spruch, das Leben geht weiter, das Leben geht weiter. Aber irgendwo denke ich, ja gut, das geht, das wissen wir alle, aber es geht eben nicht für alle gleich weiter, oder?
Es geht nicht gleich weiter, es ist ganz anders. Man muss das Leben total anders atmen, oder? Man kann auch nicht mehr fragen, den Partner, alles, was man vorher miteinander entschieden hat, da fällt alles weg, man muss alles allein entscheiden. Und es gibt auch viel, mein Mann hat das Geschäft gehabt, ich musste das auflösen, ich musste Lastwagen verkaufen. Ja, verkaufen, das hat mir natürlich den Sohn geholfen. Und einfach, ja,
also ihr habt ein Transportunternehmen in dem Fall?
Eine Milchtransportfirma.
Milchtransportfirma.
Ja, okay. Ja, ich bin der Burg und Milch holen. Und
Und ja, das dann müssen in die Zentrale bringen. Irgendwo.
Ja, genau. Okay. Also in die Käserei zum Verkaufen.
Und das habt ihr alles, also ich meine, da musst du auch loslassen. Oder ihr habt alle müssen loslassen, nicht nur so vom Mensch, sondern eben.
So viel müssen loslassen, ja. Und ich habe mich immer wieder durchgeboxt. Und denke auch dank der Hilfe von all meinen lieben Leuten. Ich habe viele Freundinnen, ich tue Spörtle und ich kann Tag durch immer gehen, oder wenn man die Decke auf den Kopf geht. Das Abend ist einfach die Zeit, wo ich immer allein bin, oder?
Das ist das Schwierigste, das sagen ja alle. Das Abend
würde man nicht gerne andere fragen. Die haben das in alle geheiratet und stehen im Leben. Und das ist die schlimmste Zeit. So.
Wie alt
aber
bist
ich tue viel malen. Ich tue wahnsinnig viel malen.
Du, wie alt bist denn du jetzt?
Jetzt bin ich 62.
62, ja. Und eben so Ausgang und so weiter, das ist nicht deins. Du musst wirklich so ein bisschen konzentriert bei dir bleiben und bei den Bildern.
Ja, genau. Wenn mir jemand sagt, kommst du mit, dann gehe ich, selbstverständlich. Ja. Aber allein, da fehlt mir einfach der Schub. Dann. Ja. Gut, Tennis spielen gehe ich schon, oder?
Ja, klar, da bist du wieder unter anderen
Leuten.
Allein,
da kenne ich meine Leute.
Genau.
Aber sonst jetzt allein irgendwo nehmen. Ah, nein, da habe ich noch keine Mut.
Du, und wie schaust du, also wenn wir jetzt gerade noch einen Schritt weiter gehen, wir haben über das Früher geredet, wir haben über das Jetzt geredet, wir reden mal noch in 15 Jahren. Wo siehst du dich in 15 Jahren?
Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann wieder einen lieben Mensch kennenlerne. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich allein durchs Leben boxen wird, oder? Ich habe schon das Gefühl, ich wäre bereit, denn irgendwann, jetzt ist natürlich noch ein bisschen früh, aber dass ich offen wäre für wieder eine Beziehung.
Dann wünsche ich dir das, dass das klingt irgendwann, wenn alles verheilt ist.
Ja,
oder, gut, es tut nicht alles verheilen, natürlich, man wird immer wieder zurückgehen.
Nein, das ist...
Genau, aber dass es das auch klingt, dass du wieder kannst eine neue Liebe eingehen kannst.
Ja, das wäre schön, ja.
Annelies, auch dir herzlichen Dank, dass du angerufen hast. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert, weil wir müssen alle sterben und alle rund um uns sterben. Aber das ist ja dann eben auch noch speziell, wenn wirklich kein Abschied möglich ist. Mhm. So in dem Sinn, wenn jemand aus dem Leben gerissen wird. Ich wünsche dir eine ganz gute Nacht.
Ja,
und noch viele schöne Bilder, die du malen tust.
Danke, danke. Das ist etwas Schönes.
Wunderbar.
Und dir wünsche ich auch alles Gute.
Danke vielmals. Ciao, Annelies.
Danke dir auch. Ciao,
tschüss.
Baba,
tschüss. Ciao. 0800 00 22 20. Aus dem Leben gerissen ist unser Thema. Und jetzt ist Agnes am Telefon.
Ja, genau.
Agnes, wer war es bei dir, der aus dem Leben gerissen worden ist?
Also, ein Thema, wo eigentlich etwas ganz anderes ist. Und zwar habe ich eigentlich 4 Schwangerschaften hinter mir gehabt. Und 2 Kinder sind völlig gesund und geht nicht gut, sind unterdessen auch erwachsen. Und 2 Kinder habe ich verloren in der Schwangerschaft. Mhm. Und in der 3. Schwangerschaft, das war ein Bub, der tot auf die Welt gekommen ist. Und das ist so, aber dann so, jetzt, jetzt gerade die Annelies erzählt hat, oder? Da sind Leute herum, die einem getragen haben. Und das war bei mir überhaupt nicht. Also das Umfeld hat dann schon ganz schnell das Gefühl, ja, das ist jetzt nicht so schlimm und hast ja das Kind nicht gekannt. Und jetzt musst du wieder ins normale Leben zurückkommen. Und ja, das einfach nicht wie, das hat wie nie existiert bei den anderen Menschen.
Also, dass man gar nicht, dass du nicht mit niemandem hast können darüber reden, im Gegenteil, dass sie gefunden haben, jetzt hör doch auf.
Ja, genau, so, ja.
Also, 2 Kinder während der Schwangerschaft, ja. 1 Kind, ist das während der Geburt gewesen?
Nein, also man hat, im 5. Monat gemerkt, dass das nicht mehr lebt.
Oh.
Und dann ist dann aber noch etwa 2 oder ich weiss es gar nicht, sogar 2 oder 3 Tage gegangen, bis man es dann eingeleitet hat. Weil es dann auf der Gynäkologie dort keinen Platz hatten und haben sie gefunden, sie können jetzt warten. Und das ist mir aber auch recht, das war für mich nicht das Problem gewesen, zum Warten. Ich hatte dann wie noch so ein bisschen Zeit gehabt.
Mhm. Ja. Aber man muss auch wahnsinnig aufpassen, gell? Wenn das Kind schon gestorben ist, aber muss man nicht.
Nein,
weil dass das da irgendwie ja Gefahr sind.
Nein, also ich weiß nicht, wie lange das man könnte warten, aber das ist ja eine Art, wie ein, man muss sich ja vorstellen, in dem Fruchtwasser in dieser Fruchtblase, ja, ist ja wie immer ein geschlossener Ballon. Okay. Solange nicht die Fruchtblase, solange da nicht irgendein.
Nein. Und für dich war es eine Form von Abschied nehmen?
Jetzt habe ich es nicht verstanden.
Für dich war es auch eine Form, das Warten auch eine Form von Abschied nehmen, oder?
Ja, ich habe einfach ein bisschen Zeit gehabt, um.
Ja.
Also im Nachhinein denke ich, ist das gut gewesen. Es hat mich dort auch nicht gestört zum Warten, muss ich ehrlich sagen. Es hat mir auch nicht Angst gemacht. Und
darf ich noch mal auf den Moment zurückkommen, wo du, also eben nach schon 2 anderen Schwangerschaften, die nicht gut waren, jetzt die 3?
Nein, also eine Schwangerschaft ist eben schon im 3. Monat habe ich verloren.
Ja.
Dann habe ich nach 2 Jahren habe ich einen völlig gesunden
Bub
geboren, ganz gute, schöne Geburt gewesen. Und dann die 3. Schwangerschaft ist dann der Bub, der tot auf die Welt kam.
Ja. Ah, so.
Und danach habe ich dann noch eine Tochter geboren.
Mhm. Jetzt, ich will auf den Moment zurückkommen, oder, wo dann was bei dir passiert ist, wo man dir gesagt hat, irgendwie, hey, nein, das Kind lebt wirklich nicht mehr. Du hast es ja wahrscheinlich schon gespürt gehabt, dass da irgendetwas nicht gut ist.
Ja.
Was
ja
ist dort passiert bei dir, wo du das...
Im ersten Moment, also ich war beim Hausarzt und der hat... Aber ich bin eigentlich gegangen, weil ich das Gefühl hatte, etwas stimmt. Ich hatte anfangs Schwangerschaftsblutungen. Dann haben wir gesagt, das ist, weil der Mutterkuchen vor dem Muttermund ist und ich soll einfach nicht viel rumlaufen. Und dann ist ja der Sohn, den ich gut geboren habe, ist dann etwa 2-jährig und da habe ich ihn immer am Boden unten gewickelt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich habe wie mehr Platz, oder? Der Bauch hätte dann langsam einfach ein bisschen stören. Ja,
ja, klar.
Wenn er den einfach gespürt und plötzlich habe ich gemerkt, da ist wie weniger Bauchfülle. Und bin dann wieder in eine Kontrolle und dann hat der Hausarzt keine Herztöne gefunden. Und ja, er hat ein schlechtes Herzgerät und das gehört mir manchmal nicht so gut. Und ich habe eigentlich gewusst, dass das manchmal ein Problem ist. Damals, oder das ist jetzt schon 25 Jahre her, wenn eine Frau ein bisschen viel Fettgewebe hat, ist das manchmal ein Problem. Mhm. Aber ich war beimager. Ich habe während der Schwangerschaft sogar noch abgenommen, weil ich so viel erbrochen habe. Also an dem ist sie, aber ich glaube, ich sicher nicht. Genau.
Also, aber er hat dich dann schon überwiesen in dem Moment, wo er das nicht mehr... Nicht?
Ja, mal, ich konnte dann zum Gynäkologen am gleichen Tag. Ja. Ja, das schon, ja.
Und dann ist die Diagnose
gekommen? Und dann hat man im Ultraschall wirklich gesehen, das Kind lebt nicht mehr.
Und dann ist der Boden unter den Füßen.
Nein, eigentlich nicht wirklich, nein.
Nicht?
Aber nein, im Moment nicht. Ich habe dann zuerst einfach, wie es einfach funktionieren. Ich habe dann zuerst mal gedacht, mir ist eigentlich dann wie so hatte das Gefühl, ich wollte das Kind unbedingt sehen und ich musste das meinem Mann sagen, ich wollte das unbedingt sehen. Wenn er das nicht will sehen, muss er sich selber schützen, oder? Oder ich habe mehr so ein bisschen an das gedacht. Ja. Und eben, weil dann gerade das Thema eigentlich war, ja, man kann es jetzt noch nicht gerade einleiten, ich könnte wieder in zwei Tage kommen, ist es alles wie noch weggeschoben gewesen. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, wo wir dann zum Einleiten wieder ins Spital gefahren sind, habe ich einfach darauf beharrt, nur mal einen Ultraschall haben, weil ich habe wie irgendwann gesagt, ja, nein, das lebt schon noch. Ich glaube, es ist vielleicht das. Ich habe das einfach verdrängt, sehr wahrscheinlich. Mm-hmm. Ich habe das Gefühl gehabt. Und dann ist dann schon mehr eigentlich dann, wo es dann wirklich noch mal geheißen, nein, das lebt wirklich nicht mehr und Fruchtwasser ist schon praktisch kein mehr rum und jetzt müssen wir wirklich sofort einleiten. Ja,
dann ist dann eigentlich dann erst dann ist jetzt der Mann dabei gewesen, oder nicht?
Er ist dabei gewesen.
Jetzt hätte ich gern, wie du das eingeleitet hast, oder? Du hast ja das Gespräch eingeleitet, ja. Das hat mir niemand, ja. Ist niemand da gewesen.
Ja.
Niemand hat mir meine Trauer irgendwo abgenommen. Was hat denn das mit dir gemacht, wenn alle gefunden haben, ja, aber jetzt sag mal, Agnes, jetzt ist das schon wieder einen Monat her und eben, du hast das Kind nicht gekannt. Was hat das mit dir gemacht? Hat das Freundschaften verändert?
Das sowieso. Ich habe wirklich keine Freundschaften mehr gehabt. Und ich habe gemerkt, wir sind ein kleines Dorf. Vielleicht habe ich das nur gemeint, aber dass die Leute auf die andere Strassenseite sind, wenn ich zu Läufen gekommen bin.
Weil sie nicht haben wollen mit dir?
Ja. Also, ja.
Weil sie dir nicht ins Gesicht haben wollen sehen, ja. Und immer noch die Trauer im Gesicht?
Ja.
Okay.
Und ich habe wirklich auch nicht mehr darüber geredet. Und das hat mich natürlich das extrem viele Jahre belastet.
Mhm. Also auch jetzt, wo du erzählst,
ja, ich
staune. Du hast ja gesagt, 20 Jahre. Was ist das denn der grösste Schmerz, den du eigentlich, also nebst dem, dass im fünften Monat das Kind gestorben ist? Ist das der grösste Schmerz, dass die Leute mit dir nicht geredet haben? Ja. Die rausgewichen sind?
Ja, das allein werden. Auch innerhalb der Familie eigentlich.
Ja. Und also der Mann auch?
Ja. Wovon ich habe viele Bücher gelesen und habe gelesen, dass man anders mit dem umgeht und habe das irgendwie für mich auch ja, sozusagen wie entschuldigend und das Gefühl ja, das
ist jetzt du musst sagen, wenn du nicht mehr magst,
nein,
weiterreden, gell?
Das ist immer ein Problem bei mir, das einfach
nein, das ist schon gut. Wird. Also ich meine, es ist auch ein schweres Thema, das wir hier haben.
Also die ersten 5 Jahre habe ich nicht darüber reden, ohne dass es passiert, wie es jetzt passiert. Und nachher ist es eigentlich besser gegangen. Es sind zwar etwa Tränen in die Heide gekommen, aber ich bin eigentlich ordentlich gegangen. Und ja, ich staune jetzt.
Ja, Wir können es auch so machen, dass du in der Redaktion hin weiterreden tust und so, wenn du jetzt nicht mehr willst, auf dem Sender reden.
Mir wäre einfach nur etwas, und darum habe ich ja
angerufen. Ja.
Ich weiss, dass unterdessen anders umgegangen wird mit dem. Ich habe dann auch ein paar Jahre so eine Selbsthilfegruppe geführt. Und das ist jetzt sehr gut gegangen, weil ich konnte nicht mehr von mir erzählen. Ich konnte mir mehr
geleitet.
Ja, und ich habe dann auch hergebracht, dass man auch die Möglichkeit bekommt, so ein Kind zu beerdigen.
Genau, das gibt's
ich, ja. Da habe ich gemerkt, da ist jetzt ganz viel gegangen unterdessen.
Das war ja damals noch nicht der Fall, gewesen, dass man das Kind hat können beerdigen
konnte. Nein.
Ich frage jetzt nicht, woher das denn das Kind...
Nein. Ja, also das ist ja normal. Das ist normal eine Geschichte, die ganz speziell ist, aber das möchte ich jetzt nicht.
Ja. Nein, das verstehe ich. Aber dass jetzt doch ganz viele Sachen sind geändert worden aufgrund von Frauen, die sich gewehrt haben gegen das, wie wir umgehen. Los jetzt einmal, wir machen es so, dass ich dich in die Redaktion zurückgebe und dann nachher kannst du dort noch weiterreden. Ja, ist das gut für dich?
Gut.
Danke vielmals, gell? Trotzdem. Alles Gute. Ciao, Agnes. Tschüss. Gut. Jetzt. Julie, das ist Barbara.
Ja, hallo.
Das ist Barbara. Salut, Julie.
Na, hallo, Barbara.
Barbara, ich immer mit dem Barbara. Jetzt gehe ich das mal rein, sonst sind es einmal die anderen, die reingehen. Also, Julie, Wer war es bei dir, der aus dem Leben gerissen worden ist?
Das war mein Vater. Mhm. Dann war ich 7-jährig. Und er ist einfach in einem Autounfall und das Leben gekommen. Zack, boom.
Magst du dich dann, also wenn wir jetzt nochmal dort zurückgehen, magst du dich dann erinnern, wie das, also 7-jährig, da hat man ja schon ein Bild vom Vater, was er für ein Vater war, was du mit dem Vater geteilt hast bis zu dem Zeitpunkt?
Ja, der ist meine Schwimmlehrer. Ich bin noch aufgewachsen an einem See und das ist einfach die Bedingung, wenn du hast wollen, aber See, dann hast du können schwimmen.
Jawohl.
Und ich kann gar nicht sinnen, wenn ich nicht können schwimmen, weil mein Vater hat das so gut beigebracht. Ich kann noch, ich habe schöne Erinnerungen mit Schwimmen mit meinem Vater.
Jawohl. Und gibt es auch noch Fotos von ihm, die du irgendwo hast?
Also nicht vom Schwimmen her, aber ich habe schon Fotos. Ja, Fotos, einfach eine Party hier und dort. Also nicht sehr viel.
Weil das Bild verblasst ja extrem, oder? Also wenn jemand stirbt und vor allem, wenn das ja schon länger her ist, da hat man ja manchmal null Erinnerungen mehr. Wie war er? Wie hat er geschmückt? Was hat er? Oder so? Das alles.
Ja, gut, ich kann auch, er ist der... Also eigentlich bin ich Amerikanerin.
Jawohl.
Nicht gehört das.
Jawohl.
In Sprache. Okay. Aber er ist ein Principal oder ein Direktor, könnte man sagen, von einer High School.
Mhm.
Und ich kann noch das ganz gut erinnern. Der ist sehr engagiert mit ihm seine Studenten und immer in Sommerferien hat er noch die Abschlussklasse. Sie konnten zu uns so eine Feier machen. Oder? Mhm. Und ich kann das als Kind sehr gut erinnern, dass mein Schlafzimmer ist dann überlagert von jungen Modis mit Badtüchern und Kleidern.
Genau.
In der Umkleidekabine. Und ich kann nur erinnern, mein Vater hat mich hoch auf die Achsel genommen und vor allem diesen Studenten, der war sehr stolz auf ihn, seine Familie. Also das sind so feine Erinnerungen, sehr positive. Ja.
Magst du dich dann auch erinnern, wie sich von dem Tag, wo der Unfall, der tödliche Unfall von deinem Vater passiert ist, wie sich das in dem Haus, wo du aufgewachsen bist, wie sich das vielleicht wie ein Schleier niedergelegt hat?
Das ist interessant, ja. Es ist ein Schleier, aber den Schleier habe ich dann mit Therapie in den späteren Jahren das wieder in dem hineinblicken. Also was ist passiert, ist, dass meine Mutter ist in einer schweren Depression gelandet. Sie war 33 dann, wenn es ist passiert. Hat drei Kinder, ich war der mittlere Kind. Und auf AV hat sie einfach ein klein aufgehört zu den Kindern zu schauen, kann man es gerade so sagen. Und ich habe, der Schleier ist einfach, jetzt weiß ich, dass ich das gemacht habe, aber es ist jahrelang, habe ich das nicht können erinnern.
Mhm.
Und das ist einfach, ich habe noch, ja, gekocht, ich habe gewaschen, ich habe ganz viel, also quasi erwachsene Aufgaben müssen machen.
Ja.
So dass mein Bruder und meine Schwester ihren Alltag weiter.
Das ist aber noch interessant, als Mittlere und nicht als Älteste, sondern als Mittlere hast du das gemacht und irgendwo so wie dich zurückgenommen.
Ja. Ja gut, mein Bruder hat zum Teil auch dort mitgemacht, aber es ist in Amerika passiert und eigentlich mit Kochen haben Männer in dieser Zeit
haben das nicht können.
So Schuhe und ich kann einfach erinnern, so Buchsen von Campbell Soup aufmachen und einfach Glück, dass wir etwas zu essen kann.
Jetzt auch, also einerseits interessiert mich deine Mutter, also was das heisst für Kind, wenn die Mutter in eine tiefe Depression geht. Also was, nebst dem, dass du eben die Arbeiten beschrieben hast, aber auch für dich gefühlsmässig ist ja die Mutter dann zum Teil wie auch nicht mehr da gewesen. Und es kommt mir so ein bisschen vor, wie wenn sie mitgestorben wäre für einen gewissen
Ja, so
vielleicht.
Kurz. Also da muss ich sagen, das ist einfach, ich kann das nicht genau sagen, wenn das ist 6 Monate oder ein Jahr. Ich habe einfach für meine Therapie, das ich habe noch gemacht, ich habe ein so eine verwummelte Erinnerung. Das geht über etwa ein Jahr.
Ja.
Aber wie tief meine Mutter ist in der Depression, ich schätze, das war eher ein halbes Jahr.
Okay.
Die grösste Erinnerung ist, das kann ich noch besinnen, wenn der Pfarrer ist aus ihrem Haus gestanden und hat gesagt, Catherine, you've got to stop. Also, das muss hören und jetzt muss die zusammennehmen und jetzt müssen wir vorwärts gehen. Das kann
der
ich
Pfarrer,
sehr
gut. Der Pfarrer, der da sagt, wie es muss gehen und so. Dabei ist es ja, ich meine, das ist ja irgendwie Trauer, ist ja so, das kannst du ja nicht einfach verordnen, dass man Trauer, man darf jetzt nur 6 Wochen traurig sein und nachher muss das Leben weitergehen. Ja. Das ist ja mal schon mal irgendwie ganz etwas Schwieriges. Wie ist das für dich gewesen? Oder an was hast du immer wieder gemerkt, dass der Vater nicht mehr da ist und dass du nicht hast können Tschüss sagen, sondern eben, der ist einfach...
Also, Tschüss sagen ist für mich nicht... Das weiss ich auch. Meine Mutter hat mich einmal gefragt, bist du nie traurig, dass dein Vater nicht da ist? Und wir sind sehr religiös aufgewachsen, also katholisch aufgewachsen und jede Woche in der Kirche, also in der Messe und sehr wahrscheinlich, ich kann es nicht so genau erinnern, aber sehr wahrscheinlich mehr als einmal in der Woche in der Kirche. Und für mich, als Kind, oder? Der Kirche und Gott und Tod und Jesus auf der Kreuz und alles das Zeug, das ist für mich ändert. Mein Vater ist immer da. So wie der Jesus ist auch.
Ja, auch noch da ist. Er ist zwar tot am Kreuz, aber...
Er ist tot, aber irgendwie habe ich gleich einen Bezug, so wie in der Kirche wird das...
Also dort hast du so das in diesen Bildern und in diesen Träumereien und all dem hast du das so können... So können so für dich abhandeln. Aber dann hat es doch irgendwann schon mal einen Zeitpunkt gegeben, wo das anders geworden ist. Dass der Vater gefällt hat.
Ja, aber das ist erst mit etwa 18, 19-jährig. Erst dann, wenn ich angefangen habe, verliebe in anderen Männern und so, dann ist das präsent, was habe ich für den Vater gehabt. Und dann habe ich eine riesige Therapie müssen machen.
Ehrlich?
Dann bin ich wirklich in einem rechten Loch gefallen. Also auch von Männerbildern her und so. Was sind Männer, was ist ein Vater, was ist ein Liebhaber und so weiter.
Okay. Vielleicht nochmal zurück, was es heisst, vaterlos aufzuwachsen. Was ist denn im Rückblick, weil du hast es ja vielleicht eben nicht so realisiert, aber was heisst das irgendwie, also in dem Zeitpunkt, aber was heisst das dann, wenn man eben keinen Vater hat? Ja, was hat das geheissen für dich im Rückblick?
Ja, es fehlt etwas. Es ist immer das Gefühl, dass etwas fehlt. Und oft das Gefühl, dass andere Kinder, das haben Vater und Mutter, die sind besser als ich. Also das ist schon ein rechtes Thema, das ich mich auseinandersetzen mit dem. Und meine Vater muss vergeben. Also, das, der ist früher gegangen. Also dort ist auch am Anfang der Sendung ist auch irgendeine Frau, das hat geredet, sie hat auch so eine Wutphase gehabt.
Genau, und das, Daniela.
Das habe ich auch müssen durchmachen. Ich bin einfach zum Teil total hässig.
Also hässig war, weil er einfach irgendwo... Er ist ja nicht abgehauen, sondern... Er ist einfach gegangen.
Ja.
Also der Verlust, ja, also, genau.
Shit happens.
Ja, genau.
Und das ist nicht einfach schlucken.
Wie ist denn das nachher weitergegangen? Also du hast das ja angesprochen vorher, also mit 18 und Liebhaber und das Männerbild, also das Vaterbild war nie da gewesen. Wobei man, also gut, die Väter sind ja nicht einfach irgendwo nachher auch die Männerbilder so, aber einfach das ist dann... Das hast du ein bisschen wie erarbeitet in der Therapie?
Ja, ja. Also ich habe dann noch mit 21 habe ich schon gar noch so einen kleinen Selbstmordversuch hinter mir gehabt. Also, und das hat viel zu tun mit meinem Vater und meine Situation im Leben, was wollte ich noch machen.
Ja.
Ja, das ist, ich habe einfach einen Prozess muss durchmachen und ein bisschen so der Vergangenheit wieder
in die Gegenwart kommen, oder? Endlich
genau,
Gegenwart kommen.
Also der Vergangenheit vornehmen und sagen so, jetzt tue ich
muss ich irgendwo ein bisschen abschliessen, ja.
Genau, also offiziell Abschied nehmen für meinen Vater, ihm können vergeben und meine Mutter müssen vergeben für die kleine Phase, die sie hat.
Dass sie nicht da war, oder?
Nicht in dem... können, ja, genau. Ja.
Wo stehst du denn jetzt im Leben? Also wie alt bist du jetzt?
Jetzt wird ich bald 60.
60. Eben, das war vor 53 Jahren. Und ja, jetzt im Leben, wie stehst du jetzt im Leben und zu dem Ereignis?
Also vielleicht wegen dem habe ich angerufen, wo meine Mutter ist jetzt gerade vor kurzem in einer, also es geht ihr nicht mehr so gut gesundheitlich und sehr wahrscheinlich wird sie sterben in der nächsten Zeit. Und dass sie einfach ist erstaunlich nach diesen vielen, vielen Jahren, aber sie gleich noch Fragen, die sie hat, das, wo die ich hoffe, ich gehe jetzt über die Sommerferien.
Dass die Fragen noch stellen kann.
Und ja, dass ich dann eine Frage stellen kann, bevor sie stirbt. Also das wird einfach ein kleiner, soll ich sagen, abrunden, aufrunden, ja. Arbeit.
Also dass du auch kannst irgendwie dann Abschied nehmen. Und das ist ja dann ein Fall, wo du kannst Abschied nehmen, oder?
Ja.
Das ist dann nicht mehr so das Gleiche wie das mit dem Vater.
Mutter, also das ist interessant. Meine Mutter nach meinem Vater ist gestorben.
Jetzt sind wir dann gerade am Ende. Wir müssen gerade zum Ende kommen. Ja.
Okay. Einfach, dass mein Vater, meine Mutter hat alles verschwiegen. Sie hat gar nicht mehr reden.
Sie hat gar nicht mehr über das reden. Ja. Okay.
Und das kann ich jetzt aufholen.
Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, Schüli.
Ja, danke dir auch.
Und wünsche dir einen guten Flug über und dass du den Abschied kannst machen und die Fragen kannst stellen. Und
ja, ich hoffe es.
Alles Gute. Gute Nacht.
Okay.
Ciao, Schüli. Tschüss.
Ciao.
Das war es für heute. Wir sehen uns. Nein, zuerst einmal danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt, zugelassen habt. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Das Thema dann ist unendlich dankbar. Ich bin unendlich dankbar. Ich will mit Menschen reden, die eine ganz tiefe Dankbarkeit spüren. Das kann ein Mensch oder einem Erlebnis gegenüber sein. Das könnt ihr uns jetzt schon schreiben, was es ist, an nachtwache.srf.ch. Ich wünsche euch gute Nacht, gute Woche. Hebt euch Sorge. Tschüss zusammen.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.